Herzlich willkommen zu Startup Stars and Legal Bars, der Rechtspodcast für Startups. Mein Name ist Dina Hake, Rechtsanwältin und Gründerin der Rechtsanwaltskanzlei Legalidu in Berlin. In diesem Podcast geht es darum, dir als Gründerin oder Gründer alle Rechtsthemen rund um Startups näher zu bringen und dir hoffentlich so den Zugang dazu zu erleichtern. Also, lass uns loslegen. Heute soll es mal um einen Fall aus den USA gehen, nämlich eine relativ prominente Klage der New York Times gegen OpenAI und Microsoft. Die New York Times klagt gegen Microsoft und OpenAI vor allem wegen Urheberrechtsverletzungen. Und ich möchte mich gerne heute mit diesem Thema beschäftigen und herausarbeiten, was das eigentlich für deutsche Startups bedeutet. Die New York Times sieht das Urheberrecht bei Millionen von Zeitungsartikeln als verletzt und klagt aus diesem Grund gegen Microsoft und OpenAI. Und bleib doch dran, wenn auch du erfahren möchtest, wie sich das für deutsche Startups auswirkt und unter Berücksichtigung vor allem des deutschen Urheberrechts auch auswirken kann. Es ist relativ interessant zu beobachten, welche Hintergründe diese Klage auch mit sich zieht. Und die Frage, die natürlich mitschwingt, ist, geht es denn hier bei der Klage der New York Times primär um das Urheberrecht oder doch eher um die erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen und die Konkurrenz, die die schnelleren und effizienteren KI-Systeme so mit sich bringen? Große Medienkonzerne wie zum Beispiel der Springer Verlag gehen in Deutschland bisher anders mit der Verwendung der journalistischen Inhalte durch KI-Chatbots um, nämlich bisher noch relativ wenig. Der Springer Verlag, zu dem auch Zeitungen wie die Bild, die Welt, Politico und Business Insider gehören, hatte mit OpenAI Mitte Dezember eine Vereinbarung getroffen, der zufolge der Verlag Geld dafür erhält, dass ChatGPT bei der Beantwortung von Nutzerfragen auf dessen journalistische Artikel zurückgreift. Also man könnte es als eine Art Austausch oder Vergleich bezeichnen. Es bleibt spannend, wie sich das für deutsche Schriftsteller oder kleinere Zeitungen auswirken wird und ob es da in Zukunft zu Gerichtsverfahren auch in Deutschland kommen wird. In dieser Folge soll es vor allem darum gehen, wie das bisher in der EU bzw. in Deutschland geregelt ist. Es bestehen noch Unsicherheiten, was die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken zu Trainingszweck von AI betrifft. Es gibt zwar schon den Europäischen AI Act, der aber noch nicht in Kraft ist, das wird im Sommer erwartet und den wir auch schon einmal in einer Folge besprochen haben. Darin heißt es schon jedenfalls im Entwurf, dass Entwickler von KI-Anwendungen zumindest eine Liste mit den verwendeten Trainingsinhalten offenlegen müssen. Das heißt, es herrscht eine Transparenzpflicht für Entwickler von KI-Anwendungen, die urheberrechtlich geschützte Werke zu Trainingsinhalten verwenden. Aber was macht KI eigentlich nun wirklich und stellt das denn überhaupt eine Urheberrechtsverletzung da? Die Funktionsweise von Large Language Modules, LLMs, muss man nun erstmal etwas erklären. Die LLMs speichern gerade nicht den zugrunde liegenden Trainingstext, also das urheberrechtlich geschützte Werk, sondern sie sind vielmehr darauf trainiert, auf der Grundlage eines riesigen Textkorpus, beispielsweise des gesamten Internets, Wahrscheinlichkeitsverteilung für das nächste Wort zu erlernen. Kein Text wird also direkt aus dem Internet memorisiert. Das Problem kommt aber relativ schnell auf, weil trotzdem natürlich urheberrechtlich geschützte Werke genutzt werden und auch noch das Problem der Halluzinationen aufkommt. Das bezeichnet den Fall oder die Konstellation, wo KI-Systeme falsche Informationen generieren, weil LLMs keine Fakten kennen, sondern sie arbeiten wirklich nur mit diesen Wahrscheinlichkeitsverteilungen für das jeweilige nächste Wort. Ja, und was wissen wir bisher darüber und stellt das eine Urheberrechtsverletzung dar? Wenn du urheberrechtlich geschützte Texte oder Bilder verwenden willst, ist es grundsätzlich so im deutschen Urheberrecht, dass du die Erlaubnis des Urhebers oder eine gesetzliche Erlaubnis brauchst. Das gilt natürlich auch erstmal grundsätzlich, wenn du Werke für das Training einer KI einsetzt. Die Nutzung von KI-Ergebnissen, die auf urheberrechtlich geschützten Inhalten basieren, stellt also grundsätzlich erstmal eine Urheberrechtsverletzung da, wenn es ohne Erlaubnis oder Lizenzgebühr vollzogen wird. Und so ist eben auch hier der Vorwurf von der New York Times gegenüber ChatGPT. Denn, wie gesagt, die wortgetreue Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Texten gilt auch im deutschen Recht als Vervielfältigung nach 16 des Urheberrechtsgesetzes. Und das gilt genauso im amerikanischen Urheberrecht. Da ist eine Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Texten grundsätzlich ohne Erlaubnis des Urhebers nicht erlaubt. Es gibt in den USA dafür allerdings auch Ausnahmen, nämlich die Fair-Use-Ausnahme. Darauf möchte ich jetzt aber nicht näher eingehen, sondern ich bleibe im deutschen Recht. Auch dort gibt es Ausnahmen von der Erlaubnispflicht, und zwar zum Beispiel die Schranke des 44a des Urheberrechtsgesetzes. Und da geht es sozusagen um den Fall des Data Minings. Und nach der Norm, also 44a, 44b, sind vor allem Vervielfältigungen von rechtmäßig zugänglichen Werken für das Text- und Data Mining auch ohne Einwilligung des jeweiligen Urhebers zulässig. Das könnte jetzt natürlich auch bei ChatGPT der Fall sein. Aber Achtung, problematisch bei dem 44a des Urhebergesetzes ist es natürlich, dass die technisch notwendige Vervielfältigung nur dann erlaubt ist, wenn ihr keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Also wenn die Vervielfältigung der urheberrechtlich geschützten Daten computerintern im Arbeitsspeicher anfällt oder etwa bei Telekommunikationsunternehmen die Daten an den Endkunden weiterleiten. Das heißt natürlich, dass das Trainieren einer KI-Anwendung unter Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke grundsätzlich lizenzfrei zulässig ist, wenn und aber auch nur, wenn es nach Abschluss des Trainings gelöscht wird und intern verbleibt. Das ist also ganz von der Art und Weise der Verarbeitung und Nutzung der urheberrechtlich geschützten Werke abhängig. Und auch davon abhängig, ob man der Auswertung der Inhalte eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung beimisst. Die Nutzung von geschützten Inhalten für das KI-Training ist davon auch bei einer flüchtigen technischen Lösung wie Screen Scraping direkt aus dem Streaming nicht erfasst, da der Analyse und Auswertung der Inhalte in der Regel eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommen dürfte. Das ist aber umstritten, ob es nun eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung gibt oder nicht, und ist natürlich ganz stark davon abhängig, wie man es nutzt und verwendet. Also das Thema der Rechtfertigung oder der Ausnahme aus 44a bzw. 44b Urhebergesetz ist hoch umstritten. Und deshalb schaut man da nach anderen möglichen Ausnahmen und geradezu maßgeschneidert für datenbasierte Forschung allerdings und KI-Anwendung ist die im März 2018 neu eingeführte Schranke für das sogenannte Text and Data Mining in 60d des Urhebergesetzes. Regelungsgehalt des 60d Urhebergesetzes ist es, dass zur automatischen Auswertung für die nicht kommerzielle wissenschaftliche Forschung die automatisierte und systematische Vervielfältigung einer Vielzahl von Werken, also dem Ursprungsmaterial, zulässig ist, um daraus insbesondere durch Normalisierung, Strukturierung und Kategorisierung einen auszuwertenden Korpus zu erstellen. Also was bedeutet das dann eigentlich? Der 60H Urhebergesetz normiert, dass der Nutzer bei der Verwendung von urheberrechtlich geschützten Inhalten zu den genannten Zwecken auf dem Chatbot, ja, dies tun kann, aber eine angemessene pauschale Vergütung an die Rechteinhaber zu zahlen hat, wenn die Nutzung für ihn nicht explizit erlaubt wurde. Die Vergütung kann nur von einer Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. Die Daten von allen Quellen, auf die legaler Zugriff besteht, dürfen dann vervielfältigt werden. Dies können unter anderem allgemein zugängliche Internetinhalte, kostenpflichtige Datenbanken, für die ein Abo besteht, sein, Pressearchive oder Bibliotheken. Für dieses Prinzip steht die in diesem Zusammenhang oft zitierte Aussage "The right to read implicates the right to mine." Allerdings gewährt die Schranke keinen Anspruch auf Zugang zu den Daten, die für den Nutzer nicht bereits zugänglich sind. Sie setzt also einen bereits gesetzlich oder durch Lizenz eingeräumten Zugang voraus. Das ist ganz wichtig. Also Daten, die schon bereits zugänglich sind. Eine erhebliche Einschränkung erfährt diese Schranke auch durch die Begrenzung ihres Anwendungsbereichs auf die nicht kommerzielle wissenschaftliche Forschung. Der Begriff der wissenschaftlichen Forschung ist europarechtlich zwar weit auszulegen und erfasst jede methodisch-systematische Tätigkeit mit dem Ziel, in nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen. Also dabei kommt es dann auch gar nicht darauf an, ob die forschende Person Privatperson oder ein Institut, ein Forschungsinstitut ist, darauf kommt es gar nicht so an. Aber nicht kommerziell heißt in diesem Zusammenhang, dass der mit der Tätigkeit verfolgte Zweck keine kommerziellen, sondern nur gemeinnützige Interessen verfolgt. Ja, sie darf also nicht dem Zweck dienen, Waren oder Dienstleistungen zu entwickeln und diese zu vermarkten. Die Begrenzung auf die nicht kommerzielle Forschung ist dabei europarechtlich vorgegeben durch eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates von 2001, ja, zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts. Es gibt zwar Bestrebungen, dies im Kontext der EU-Urheberrechtsreform zu ändern und darauf künftig zu verzichten, aber momentan besteht diese Einschränkung auf nicht kommerzielle Forschung. Das heißt, auch hier ist problematisch, ob das Trainings- oder Trainingsinput durch KI-Anwendung davon umfasst ist oder nicht. Also im Großen und Ganzen kann man hier eigentlich zusammenfassen, auf deutscher und auch noch auf europäischer Ebene besteht noch einiges an Rechtsunsicherheit und Unklarheit, was die abschließende Beurteilung der Urheberrechte bei der Nutzung von Daten zum Trainieren von KI betrifft. Eine vorübergehende oder zufällige Vervielfältigungshandlung oder Text- und Data-Mining ist wohl ohne Verletzung von Urheberrechten möglich. Also da erscheint eine Rechtfertigung möglich, ist aber durchaus umstritten und es ist noch relativ rechtsunsicher, was dann der Fall ist, wenn es eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung hat und wenn man berücksichtigt, dass hier wohl kein nicht kommerzieller Zweck verfolgt wird, sondern es wohl ein kommerzieller Zweck häufiger anzunehmen ist als nicht. Aber also hier ist sicherlich Handlungsbedarf gegeben und hier sollte auf europäischer und nationaler Ebene noch einiges gesetzlich geregelt werden und vom Gesetzgeber klargestellt werden, um da wirklich auch Rechtssicherheit für Entwickler und Nutzer von KI schaffen zu können. Naja, und auch nicht zuletzt für die Urheberrechtsinhaber. Und um hier auch nochmal den Prozess von Microsoft OpenAI und der New York Times aufzugreifen. Dies ist ein spannender Präzedenzfall, der ja nun auch noch läuft und der vielleicht auch etwas Klarheit darüber geben wird, wie zumindest die USA damit umgehen und gegebenenfalls auch eine Orientierung für die europäischen Gesetzgeber darstellen könnte. Ja, und zu dem Thema künstliche Intelligenz und Urheberrechte, schau dir auch gerne mal meinen Gastartikel bei Startup Wissen dazu an. Den Link dazu findest du in meinen Shownotes. Und wenn du auch mit KI arbeitest oder diese sogar entwickelst, schau gerne regelmäßig mal auf meiner LinkedIn-Seite vorbei und folge meinen Updates zu dem Verfahren und zu den Änderungen im Urheberrecht im Kontext der KI-Anwendung. In der nächsten Folge wird es um Datenschutz und KI gehen. Auch ein weiteres spannendes Thema und ich freue mich natürlich auch, wenn du dann nächste Woche wieder dabei bist und einschaltest. Bis dahin, alles Gute. Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal. Bis dahin, alles Gute.